Temperaturen gebrochen, beziehungsweise durch eine sogenannte Anomalie. Und das hat halt gewisse Konsequenzen, also insbesondere, dass die Pionen sehr, sehr leicht sind, fast masselos, und dass das, dass der Massenunterschied zwischen Eta und Eta Prime sehr groß ist. Gut, und die anderen Symmetrien, die eben auch auf Quantenebene erhalten sind und nicht spontan gebrochen sind, die haben auch wieder schöne Konsequenzen, zum Beispiel, dass die Quark- oder wir haben es Baryonzahl genannt, erhalten ist, also dass ich halt nur einen Quark und einen Antiquark erzeugen kann, aber nie einen Quark alleine. Also dieser ganze Komplex dieser chiralen Symmetrien, der jetzt dieses Semester neu kam und wir letztes Semester nicht wirklich drüber geredet haben, der ist sehr wichtig. Also da würde ich euch empfehlen, investiert da die Zeit, das wirklich gut zu verstehen, weil das immer wieder kommen wird. Also 7.2.2 war das noch einzuordnen. Globale Symmetrien. Gut, und ja, neben dieser chiralen Symmetrie haben wir jetzt noch ein paar weitere Symmetrien, die uns aber sehr viel mehr geläufig sind, deswegen will ich sie nur kurz auflisten. Also, wie wir es bereits im letzten Semester mit dem Noether-Theorem hatten, natürlich Translationssymmetrie in der QCD und die Konsequenz davon ist die Impulserhaltung, dann haben wir auch Rotationssymmetrie und da ist halt die Konsequenz, wie ihr wisst, die Drehimpuls- oder Spinnerhaltung. Und die zugehörige Quantenzahl. Das ist das, was man als J im Particle Data Book findet. Also nach Impuls klassifiziert man die Zustände nicht im Particle Data Book. Es macht nicht viel Sinn, irgendwie ein Proton mit allen denkbaren Impulswerten aufzulisten. Die kann man leicht über die relativistische Energie-Impuls-Beziehung ausrechnen. Aber mit dem Drehimpuls, wie ich eben gerade schon gesagt habe, das ist der Gesamtdrehimpuls, das ist also der Bahndrehimpuls plus halt der Spin, also der Eigendrehimpuls des Teilchens. Und dieser Eigendrehimpuls, den kann ich nicht wegnehmen oder durch eine Rotation wegmachen. Also das heißt, der ist mit dem Teilchen assoziiert und deswegen ist das eben eine wichtige Quantenzahl. Also gerade, es muss eigentlich nicht mal der Spin sein, ich meine, gerade wenn ihr ein Meson oder was zum Beispiel habt mit zwei Quarks, können die halt relativ zueinander rotieren und so ein gebundenes System bilden. Also hat dieses gesamte System halt offensichtlich einen Drehimpuls. Und deswegen ist das eine wichtige Quantenzahl für unsere Hadronen. Dann, also das waren noch kontinuierliche Symmetrien und diese Pfeile könnte man interpretieren, als man wendet das Noether-Theorem an und rechnet die zugehörigen Erhaltungsgrößen aus. Dann hat man noch diskrete Symmetrien, die mathematisch, meine ich, viel leichter noch zu handhaben sind. Auch die sind mit gewissen Quantenzahlen assoziiert, wobei man da das Noether-Theorem nicht anwenden kann, aber nichtsdestotrotz, die mathematische Handhabung ist da relativ einfach. Also man braucht eigentlich so ein Theorem gar nicht. Also man hat einmal die Parität, das bedeutet halt Raumspiegelung. Und das denke ich, habe da sicher schon irgendwo mal gemacht, gezeigt, dass halt die zugehörigen Quantenzahlen Plus oder Minus sein können. Also wenn man in Form von Wellenfunktionen denkt, was passiert halt, wenn ich die Wellenfunktion spiegel? Kommt dann Minus rein oder bleibt es so, wie es ist? Dann eine andere diskrete Symmetrie ist die Ladungskonjugation. Und da ist die zugehörige Quantenzahl C. Und das ist halt auch Plus oder Minus, also typischerweise. Wenn ihr eine Chance habt, dass Ladungskonjugation eine Quantenzahl ist, das ist in der Regel nur dann, wenn ihr die gleichen Sorten von Quarks und Antiquarks habt. Wenn er so eine Ladungskonjugation macht, dann kann er auch wieder die Wellenfunktion oder der Zustand entweder sich reproduzieren oder mit einem Minuszeichen rauskommen. Also zum Beispiel, wenn ihr ein UU-Bar habt oder ein CC-Bar, das hat eine Chance, dass es eine Ladungskonjugationsquantenzahl hat. Wenn er zum Beispiel ein D-Meson hat, wo ihr einen Anti-Charm-Quark und einen Up-Quark habt, wenn er die Ladungen umdreht, habt ihr natürlich einen Anti-Up-Quark und einen Charm-Quark, und das unterscheidet sich nicht nur im Vorzeichen, sondern hat offensichtlich eine andere Struktur. Also die, eigentlich alle Hadronen haben Quantenzahl J und P. Das C, das ist nicht immer eine Quantenzahl, das hängt sehr vom Quark-Flavor ab. Und dann hat es noch eine dritte diskrete Symmetrie, die Zeitumkehr. Aber die Zeitumkehr, die hat überhaupt keine Quantenzahl, denn Quantenzahlen sind eine Frage an Zustände. Und Zustände ist eigentlich was Zeitunabhängiges. Also wenn ich die Eigenzustände vom Hamilton-Operator mir angucke, dann muss ich nicht über die Zeitentwicklung oder über was Zeitabhängiges reden. Das sind ein und dieselben zu jedem Zeitpunkt. Und naja, wenn ich halt die Zeitachse umkehre, dann ist das offensichtlich eine Frage an die Zeit. Also das heißt, das macht keinen Sinn. Da werdet ihr im Particle Data Book nicht irgendwie eine Quantenzahl T oder was finden. Also sozusagen diese drei Dinge plus das, was wir das letzte Mal gemacht haben, Isospin und die restlichen Flavor-Quantenzahlen. Wir haben es einmal Strangeness, Charm, Bottomness, glaube ich, mit B' und Top genannt. Also das würde ich sagen, sind die relevanten Quantenzahlen, wenn man irgendwie Hadronen beschreiben will oder klassifizieren will. Und ja, wenn wir gerade noch mal ein paar Beispiele annehmen, dass ihr das eigentlich wisst oder da genug Beispiele selber kennt. Das, was wir schon oft beredet haben, die Pionen, da hat es einmal die geladenen Pionen. Die geladenen Pionen, die haben die Quantenzahlen, man schreibt die meistens I und dann in Klammer J mit oberem Index P, 1 und 0 minus, also halt Isospin 1, das haben wir öfter schon beredet, Drehimpuls 0 und Parität minus. Wenn man neutrales Pion hat, dann kommt die Ladungskonjugation dazu, die, wie ich gesagt habe, halt nicht immer eine Quantenzahl ist. Und dann sieht das Ganze so aus. Also der Grund dafür ist, dass halt das Pion das hat halt den Quark-Inhalt U, also wenn wir es mit Gamma-Matrizen vielleicht noch schreiben, U Gamma 5 U minus D bar Gamma 5 D. Das heißt, wenn ich Ladungen durch Antiladungen ersetze, dann wird halt ein U zum U bar und U bar zu einem U. Das heißt, diese Struktur kann sich reproduzieren. Aber hier das geladene Pion, das würde halt aussehen, so wie U Gamma 5 D oder D bar Gamma 5 U. Und wenn ihr da eine Ladungskonjugation macht, dann kommt er vielleicht vom Pi plus zum Pi minus, aber nicht auf sich selber wieder raus. Also das ist der Grund, warum diese Ladungskonjugation halt nur beim Neutralen zu finden ist. Gut, und also Pi haben wir oft genug gemacht. Geht man noch ein weiteres Beispiel an, nämlich das Proton. Und das Proton ist, oder Proton und Neutron, die können wir eigentlich zusammen betrachten, die unterscheiden sich praktisch nicht in den Quantenzahlen. Und deren, also sind Baryonen, das heißt, die brauchen einen halbzahligen Spin, und deren Quantenzahlen sind dann I, J, P gleich 1/2 und 1/2 plus. Gut, und Ja, wenn ihr weitere Beispiele wollt, guckt einfach ins Particle Data Book rein. Das Interessante ist halt eher, sich wirklich anhand des Quark-Inhalts entweder auszurechnen, was es für eine Quantenzahl ist, also nicht nur Quark-Inhalt, sondern auch Spinstruktur mit diesen Gamma-Matrizen etc. Oder umgekehrt, sich halt zu überlegen, wenn ich einen gewissen Sektor mit Quantenzahlen untersuchen möchte, welcher Operator liefert mir gerade diese Quantenzahlen oder was ist anders ausgedrückt ein geeigneter Erzeugungsoperator für ein entsprechendes Hadron. Gut, also so viel zu den Symmetrien in der QCD. Jetzt, wie angekündigt, wollen wir einmal Störungstheorie, wie wir es in voller Schönheit entwickelt haben, auf QCD anwenden, um eine spezielle Observable auszurechnen, nämlich die Kraft zwischen dem Quark und dem Antiquark bei kurzen Abständen. Also das ist der Bereich, wo eben Störungstheorie gültig ist. Und also diese Größe nennt man statisches Potential, statische Quark-Antiquark-Potential. Zwar, das machen wir in führender Ordnung in Störungstheorie, da ist es hinreichend schwer schon. Und also das Ziel von dieser Rechnung ist jetzt nicht unbedingt die statische Potenziale auszurechnen, sondern euch zumindest einmal halt das Gefühl zu geben, dass ihr in der Lage wärt, in einer sehr komplexen Theorie wie QCD, das sicher ist, halt wirklich eine Rechnung ausführen zu können. Meine Störungstheorie, da ist es nicht ganz einfach, sagen wir mal, eine primitive Größe zu finden, also eine Hadronmasse selber auszurechnen, das macht keinen Sinn in Störungstheorie. Das ist gerade der sogenannte niederenergetische Bereich der QCD, wo die Kopplungskonstante groß ist. Und naja, was ich halt anbieten würde, das wären Zerfallsprozesse, wobei das haben wir im letzten Semester ja als Beispiel schon mal getan und das ist auch nicht ganz einfach, wenn ihr euch da erinnert, da braucht man dann diese LSZ-Formel und Zeug und war. Naja, und jetzt denke ich, ist es vielleicht nicht verkehrt, wenn man mal ein bisschen eine andere Größe studiert und da bietet sich halt dieses Quark-Antiquark-Potential an. Also, Motivation ist im Folgenden mit also relativ geringem Aufwand und ausschließlich auf vorhandenem Wissen aufbauend eine wichtige QCD Observable auszurechnen. Also insbesondere dieser Nebensatz, also auf vorhandenem Wissen aufbauend, den habe ich deswegen eingeführt, weil wenn jemand von euch vielleicht das schon mal gesehen hat oder selber gemacht hat, dieses statische Potential auszurechnen, in der Literatur findet man das einfacher und eleganter. Nur um dieses Einfachere und Elegantere, also das Stichwort dazu heißt Wilson-Loops verwenden zu können, müsste man wieder irgendwie ein gewisses Grundwissen schaffen, was halt über das, was wir gemacht haben, deutlich hinausgeht. Also deswegen werde ich einen umständlicheren Weg wählen, nicht irgendwie, weil ich den anderen Weg schlecht finde oder nicht kenne, aber wie gesagt, wir wollen halt das, was wir jetzt gelernt haben, anwenden und nicht noch irgendwie mehr Formalismus aufbauen, bevor wir damit anfangen. Gut, und die also Grundlage, was wir jetzt konzeptionell machen, das haben wir damals gelegt, wo wir Quantenmechanik uns angeguckt haben, Anfang dieses Semesters. Da haben wir nämlich auch Energiedifferenzen berechnet. Soweit ich mich erinnere, war das im harmonischen Oszillator der Fall. Da haben wir uns überlegt, wie kann man die Differenz zwischen Grundzustand im ersten angeregten Zustand berechnen. Und nichts anderes, wenn wir gleich sehen, von der Logik her ist im Prinzip die Berechnung von dem statischen Quark-Antiquark-Potential. Aber bevor wir da das entsprechende hinschreiben, nochmal die Erinnerung oder Wiederholung. Also Quantenmechanik und harmonischer Oszillator. Rechnung der Energiedifferenz. Das ist damals genannt E0 minus E Omega mit der Notation, dass Omega der Grundzustand ist. Und 0 der niedrigste Zustand negativer Parität. Also mit anderen Worten, der erste angeregte Zustand. Und also Berechnung des der Energiedifferenz E0 minus E Omega aus dem exponentiellen Abfall einer geeigneten Korrelationsfunktion. Und das sah so aus, also wir haben einen Vakuumerwartungswert von einem speziellen, sehr einfachen Operator, nämlich gerade, wenn man so will, den Feldoperator in der Quantenmechanik, also x von t und x von 0 berechnet. Und das war also nicht das Ergebnis, sondern man kann das hier analytisch umformen, indem man den Operator x nimmt und in der Zeit zum Zeitpunkt 0 verschiebt. Und dann kommen e hoch minus Hamilton-Operator mal t rein oder e hoch plus Hamilton-Operator t. Und das führt dann, wenn man es vorbeizieht, an den Energieeigenzuständen und noch eine Energie 1 einführt, wie wir es damals gemacht haben, zu folgender Gleichung. Also Summe über alle Eigenzustände Omega Operator x Eigenzustand j. Das ganze Betragsquadrat und dann e hoch minus ej minus e Omega mal t. Also das heißt, so eine Korrelationsfunktion, das wird immer eine Summe von exponentiell abfallenden Termen sein, wobei die Exponenten mit der Zeit gehen und mit der Energiedifferenz der Eigenzustände zum Grundzustand. Und dann gibt es halt noch gewisse konstante Vorfaktoren, konstant in der Zeit. Naja, und dieses Objekt ist halt hilfreich zur Bestimmung von E0 minus E Omega, weil um E0 minus E Omega zu extrahieren, muss ich nur zu großen Zeiten gehen. Also wenn ich mir angucke, Limes t gegen unendlich von diesem Omega x von t, x von 0 Omega, dann werden halt diese E-Funktionen umso stärker unterdrückt, je größer die Energiedifferenz ist. Also das heißt, der führende Term, der für große Zeiten überlebt, ist gerade die kleinste Energiedifferenz und hinter der sind wir her, also E0 minus E Omega. Das heißt, das hier ist nichts anderes wie Omega x 0 zum Quadrat E hoch minus E0 minus E Omega mal t. Gut, und das Einzige, was man jetzt halt noch tun muss, wenn man also dieses Objekt dann berechnet hat, entweder analytisch in der Quantenmechanik oder wenn man jetzt halt Störungstheorie in der QCD was Vergleichbares tun, in einer gewissen Ordnung in der Kopplungskonstante, dann muss ich halt den Logarithmus nehmen, um an E0 minus E Omega dann die gewünschte Energiedifferenz zu kommen. Also, wenn das nicht mehr frisch in Erinnerung ist, dann guckt euch das nochmal an. Das war Abschnitt 1, 5, 2, wenn ich es richtig notiert habe. Da haben wir das sehr ausführlich gemacht. das ist ein also wirklich wichtiges Verfahren. Deswegen habe ich es damals halt in der Quantenmechanik gemacht, nicht weil es in der Quantenmechanik wichtig ist, E0 minus E Omega zu berechnen, sondern weil dieses Prinzip, was man hier sieht, das würde ich sagen, liegt etwa der Hälfte aller QCD-Rechnungen zugrunde. Nämlich immer, wenn ich die Masse von einem Hadron berechne oder die Energie von irgendeinem Zustand, wie es halt beim statischen Potential erforderlich ist. Also das werden wir jetzt gleich sehen und das ist auch gerade der nächste Punkt. Also analoges Vorgehen zur Berechnung des statischen Potentials QCD. Also, ich habe es zwar schon gesagt, aber nochmal, um es deutlich festzuhalten, statisch bedeutet unendlich schwere Quarks und unendlich schwer bedeutet halt wiederum, und das ist gerade das Wichtige für uns, an fester Position, also unbeweglich und können weder erzeugt noch vernichtet werden. Also ich denke, es ist einsichtig, dass ich halt ein unendlich schweres Quark-Antiquark-Paar nicht erzeugen kann, weil ich unendlich viel Energie benötigen würde. Und naja, typischerweise sind halt Wahrscheinlichkeiten, dass irgendwas passiert, gerade umkehrbar in der Zeit. Also wenn ich es nicht erzeugen kann, dann habe ich auch Schwierigkeiten, so ein Quark-Antiquark-Paar zu vernichten. Naja, und, also diese Forderung nach statisch, die hilft uns halt sehr weiter, um überhaupt ein Potential zu definieren. Denn wenn ihr ein dynamisches Quark habt, was verschwinden kann oder wo ein drittes erzeugt werden kann, irgend sowas und dessen Position nicht fest ist, das sich also irgendwie bewegt oder eine ausgeschmierte Wellenfunktion hat, dann ist es, glaube ich, nicht unmittelbar klar, wie man Potential oder Kraft zwischen zwei solchen Quarks überhaupt definieren würde. Weil, naja, nach unserem Verständnis, eine Kraft oder ein Potential hängt halt von dem Abstand ab und diesen Abstand muss ich präzise messen. Dagegen, wenn die halt statisch sind, also das heißt, weder erzeugt noch vernichtet werden können, an festen, unbeweglichen Positionen sind, dann ist klar, was der Abstand ist. Und wenn ich den Energie von so einem Zustand ausrechne, mit solchen Techniken, als Funktion des Abstands, naja, dann habe ich gerade das, was ich halt als Potential interpretieren würde, was mich interessiert. Also deswegen diese Einschränkung normalerweise auf statisch. Wenn er jetzt irgendwie sagt, gut, das unphysikalische, unendlich schweres Quark, was das halt in sehr guter Näherung wäre, das ist das Potential oder die Kraft zwischen zwei schweren Quarks. Wenn er zum Beispiel zwei Bottom-Quarks habt, also ein B und ein Anti-B, die bilden Mesonen, die man Botonium nennt. Und dieses Spektrum dieser Botonium-Zustände, das kann man in sehr guter Näherung berechnen, wenn man erst dieses statische Quark-Antiquark-Potential berechnet und dann halt mit diesem Potential in die Schrödinger-Gleichung reingeht und die ganzen gebundenen Zustände ausrechnet. Dann kriegt er, ich weiß nicht auf wie viel Prozent genau, aber sehr akkurat halt dieses Botonium-Spektrum. Also das wäre die Verbindung zur echten Physik, wenn diese statisch jetzt da zu weit weg erscheint. Gut, und also jetzt die Definition vom statischen Potential in Worten. Ich habe es gerade eigentlich auch schon gesagt. Das VQ bar von R und das ist die Energiedifferenz zwischen dem QCD-Vakuum und dem niedrigsten QCD-Zustand, der genau
statisches Quark, Antiquark-Paar im Abstand R enthält. Sowie leichte Quarks und Gluonen.
Also im Prinzip, dieser letzte Nebensatz macht die Berechnung schwierig und die ganze Frage interessant. Also wir wissen, dass man Quark und Antiquark haben an festen Positionen, aber die Frage nach dieser Energiedifferenz, also wie viel Energie muss ich halt aufwenden, um so ein statisches Quark und Antiquark in einen gewissen Abstand zu bringen. Das ist eigentlich eine Frage an die leichten Freiheitsgrade, also an die leichten Quarks und Gluonen. Also wie wird sich dieses gluonische Feld auf Quantenebene einrichten und werden unter Umständen leichte Quark-Antiquark-Paare erzeugt, um diesen niedrigsten Zustand zu bilden. Also das heißt, die Störungstheorie, die uns eigentlich was Interessantes gibt, das ist jetzt nicht die Störungstheorie, die mit den schweren Quarks zu tun hat, wie wir gleich auch mathematisch sehen, sondern halt mit den leichten Quarks und den Gluonen, die sich halt zusätzlich zu diesen Randbedingungen statische Quarks im Abstand R bilden. Gut, dann, also wenn wir verstanden haben, was wir ausrechnen wollen, dann braucht man einen sogenannten Testzustand. Also ein Testzustand, der geht jetzt bereits in die Richtung von so einer Korrelationsfunktion. Also ich möchte im Prinzip so ein Objekt ausrechnen oder konstruieren, dass ich einen Operator auf den Vakuumzustand anwende und der soll mir halt gerade einen Zustand anregen, der die Quantenzahlen von so einem statischen Potenzial hat. Das ist einfach meine Definition. Also wenn ich zwei statische Quarks habe in einem gewissen Abstand, dann gibt es da auch unendlich viele Zustände. Also der niedrigste Zustand physikalisch, das wird so eine Art Flussschlauch von Gluonen sein zwischen denen. Aber es gibt auch höhere Anregungen, wie halt in jedem quantenmechanischen Problem. Der kann halt oszillieren, der kann stärker oszillieren. Nur man irgendwie muss man halt definieren und sich fragen, hinter was ist man eigentlich her, und der einzige ausgezeichnete ist halt der Grundzustand, also den würde man halt realisieren, wenn ich jetzt von mir aus einen Quark und Antiquark auseinanderziehe und dieses System abkühle oder irgendwie lang watt, dass die Energie sich wieder verteilt, und das nennt man einfach statisches Potenzial. Also es gibt Leute, die berechnen auch die ersten Anregungen noch vom statischen Potenzial, aber das wäre halt wieder eine schwierigere Frage. Ist etwa so, wie wenn es halt im harmonischen Oszillator die höheren Energiedifferenzen ausrechnet. Aber also im Prinzip existiert es natürlich. Oder ihr könnt dieses System in gewisser Weise auch wie ein Meson halt sehen. Ihr habt, wie ich gerade schon gesagt habe, zwei schwere Quarks, vielleicht ein Protonium, die sind in einem gewissen Abstand und ihr rechnet irgendwie die Verteilung der Gluonen dazwischen aus. Und man, da gibt es halt, wenn er reinguckt ins Particle Data Book, auch einen Grundzustand, und dann gibt es Anregungen mit denselben Quantenzahlen. Das wären dann diese höheren da. Und wir interessieren uns halt zunächst mal, also sind bescheiden für den Grundzustand. Okay, also um jetzt diese Rechnung da langsam in Formen zu pressen, braucht man einen sogenannten Testzustand. Den nennen wir Phi. Und auch wieder die Analogie zur Quantenmechanik, um da diese Methode gut zu verstehen. Damals war die Überlegung, dass Parität eine Quantenzahl ist, die einzige eigentlich vom harmonischen Oszillator. Und in diesem Abschnitt, wo ich gerade schon
angegeben habe in 1,52, wurde damals gezeigt, dass wenn ich meinen Testzustand Phi folgendermaßen definiere, nämlich gerade als Operator x angewendet aufs Omega, dass dieser Testzustand negative Parität besitzt. Und die Konsequenz oder wichtige Konsequenz daraus war, dass Summe über J, und damit meine ich jetzt halt wieder diese Summe über alle Energieeigenzustände, wie sie hier steht, die kann damit auf die negativen Eigenzustände eingeschränkt werden. Also wenn, wie gesagt, das hier ja gerade unser definierter Testzustand ist, wenn ich irgendwie weiß, dass der negative Parität hat, dann kann ich jeden positiven Paritätseigenzustand in dieser Summe vergessen, weil der Vorfaktor dieser Exponentialentwicklung null ist. Und das erlaubt es mir halt, durch eine geeignete Konstruktion von dem Testzustand einen ganz speziellen Sektor über so eine Korrelationsfunktion anzusprechen. Also Summe J kann damit auf Zustände J mit negativer Parität beschränkt werden. Naja, und also ich habe diesen Absatz jetzt halt da eingefügt, damit auch klar ist, was jetzt die Logik sein wird, um den geeigneten Testzustand zu konstruieren, der das statische Potenzial liefert. Ich meine, die vorherrschende Eigenschaft vom statischen Potenzial ist halt, dass es ein statisches Quark-Antiquark-Paar im Abstand R enthält. Also muss ich halt irgendwie meinen Testzustand so konstruieren, dass er gerade diese beiden Dinge enthält und keine weiteren statischen Quarks sonst. Und das wollen wir jetzt tun, QCD V Quark Antiquark von R. Die Anzahl der unendlich schweren Quarks bzw. Antiquarks an jedem Raumzeit. In jedem Raumpunkt, wenn wir über Zustände reden, ist eine Quantenzahl. Also das hat halt wieder damit zu tun, was ich schon gesagt habe, dass ein statisches Quark nicht erzeugt und vernichtet werden kann. Damit sind halt zwei Zustände, die eine unterschiedliche Menge von statischen Quarks an der gleichen Position oder statische Quarks an verschiedenen Positionen enthalten, die müssen damit orthogonal sein. Also die Anzahl der unendlich schweren Quarks, Antiquarks an jedem Raumzeitpunkt ist eine Quantenzahl oder beziehungsweise ein Zustand, der ein unendlich schweres Quark bei x enthält, ist orthogonal zu allen Zuständen b keine unendlich schweren Quarks bei x enthalten. Wenn euch diese Aussage, wie ich es jetzt in Worten motiviere, suspekt ist, wir werden in Kürze eine Rechnung machen, wo man das auch wirklich sieht, wo man den Propagator dann von dem unendlich schweren Quark zur Verfügung hat und dann werdet ihr sehen, dass so ein unendlich schweres Quark räumlich nicht propagiert, dass es immer an einem Raumpunkt bleibt und damit kann man diese Aussage sehr schnell beweisen. Gut, also mit dieser Vorbemerkung will ich jetzt so einen Testzustand hinschreiben, analog zu diesem X-Omega aus der Quantenmechanik. Und also in der QCD soll das so aussehen, groß Q beschreibt einen Quarkfeldoperator oder einen Quarkerzeugungsoperator für diese unendlich schweren Quarks. Und wenn ich ein Bar drüber mache, also für das entsprechende Antiquark, und das setze ich eine spezielle Koordinate, nämlich 0, 0, minus r halbe. Und naja, dann brauche ich auch noch einen Quark. Das setze ich hin bei 0, 0 plus r halbe. Lasse das Ganze auf den Vakuumzustand Omega wirken. Und naja, ihr wisst, dass Quarks und Antiquarks haben sowohl einen Farbindex wie auch einen Spinindex. Also muss ich irgendwie spezifizieren, was mit dem passiert. Mit dem Spin-Index, da will ich ein Gamma 5 reinsetzen. Und zwar nämlich deswegen Gamma 5, weil, steht noch da, typischerweise die leichtesten Messzonen, egal mit welchem Flavor, die kommen immer mit einem Gamma 5. Also ist das wahrscheinlich ein ganz vernünftiger Startpunkt, da ein Gamma 5 reinzuschreiben. In der Tat ist es so, dass das Spin bei einem unendlich schweren Quark ohnehin keine Rolle spielt. Dieses Phänomen habt ihr schon mal bei der Hyperfeinstruktur in der Quantenmechanik gesehen. Der Kernspin, der hat eine sehr untergeordnete Rolle, was das Level-Splitting der Energieeigenzustände angeht. Und wenn ihr einen unendlich schweren Kern habt, dann verschwindet der Einfluss des Kernspins völlig. Und so ist es auch im Prinzip bei statischen Quarks. Nichtsdestotrotz, ich muss irgendwas tun, um diese Spin-Indizes abzusättigen. Also bietet sich, wie schon gesagt, aus dieser Überlegung eben das Gamma 5 an. Naja, und im Farbraum, also momentan, also das Sinnvollste, was man machen könnte, wäre, wenn man eine Identität einführt. Momentan will ich noch eine unspezifizierte 3x3-Matrix im Farbraum hinschreiben, weil wir die Rechnung recht allgemein ausführen können. Also dann kriegen wir am Ende eventuell ein bisschen mehr Informationen noch. Und also das hier motiviert an leichten sogenannten pseudoskalaren Messonen. Aber im Prinzip, also was hier in der Mitte steht, ist nicht das Entscheidende für dieses Argument, sondern das Wichtige ist, dass ein Q-Bar und ein Q in einem gewissen Abstand, nämlich im Abstand klein r, reinsetzt. Und um im Folgenden nicht ganz so viel schreiben zu müssen, definiere ich mir das hier da, diese Dreierkoordinate einfach als minus r halbe. Also minus r halbe ist jetzt nicht eine Zahl, sondern soll einfach diesen Vektor oder Raumzeitpunkt beschreiben. Und wir werden in Zukunft jetzt immer plus r halbe schreiben, aber trotzdem drei Koordinaten meinen. Okay, also als nächstes, wenn wir es jetzt hier direkt hingeschrieben haben, nachdem wir jetzt den Testzustand haben, werden wir jetzt diese Korrelationsfunktion hier oder das Analog davon berechnen. Also den Testzustand bei 0 nehmen und den Testzustand bei t nehmen. Also Korrelationsfunktion. Und zwar folgen dieser Parameter, der soll größer 0 sein. Das hat, denke ich, wieder mit dieser Pfadordnung im Pfadintegral, mit dieser Zeitordnung im Pfadintegral zu tun, aber das ist keine Einschränkung. Dann ja, würde man halt folgendes tun, also umschreiben von unserem Testzustand zum Zeitpunkt T und unserem Testzustand zum Zeitpunkt 0. Und also jetzt muss ich halt diesen Testzustand da einsetzen. Das ist, ich erkläre gleich, wo das Minuszeichen herkommt, minus Omega Q bar plus R halbe Gamma T Gamma 5 Lambda Dagger Q von minus R halbe T Q bar von minus R halbe Gamma 0 Gamma 5 Lambda Q von plus R halbe 0 Omega. Also, um das Bra vom Testzustand zu kriegen, muss ich halt alles, was hier steht, deggern. Gamma 5 deggers, Gamma 5. Für Lambda habe ich einen Degger draufgesetzt. Was passiert, wenn ich halt Q degger, dann kommt nicht Q bar raus, sondern Q degger. Und wenn ich Q bar degger, kommt nicht Q raus, sondern Gamma 0 Q. Also muss ich das Gamma 0 einmal am Gamma 5 vorbeiziehen und das liefert gerade dieses Minuszeichen. Also da, wenn er wirklich sorgfältige Rechnung macht, müsst ihr immer auf solche Dinge aufpassen. Naja, und also jetzt haben wir hier halt irgendwas stehen, was einer Endpunktfunktion in QCD ähnelt. Also wir haben halt vier Quark-Operatoren drinstehen und so ein Objekt haben wir uns ja lange überlegt, wie wir das halt in Form von Pfadintegralen ausrechnen können. Also umschreiben von diesem Ding in ein Pfadintegral und Berechnung der Reihenentwicklung des Pfadintegrals in der Kopplungskonstante g Quadrat mit Störungstheorie. Also das ist das, was schwierig, also was technisch schwierig ist und was man jetzt halt heute und wahrscheinlich in der nächsten Stunde dann tun werden. Und ich möchte gleich an dieser Stelle die Notation festlegen, dass ich nicht immer diesen endlosen Schwanz hier schreiben muss. Also die Reihenentwicklung von diesem Objekt in G Quadrat, die soll folgende Form haben. T0 von T, das ist also die triviale Ordnung in G, wenn man so will, die freie Theorie, dann plus G Quadrat. G Quadrat ist immer die erste Ordnung in den QCD-Diagrammen typischerweise, die auftritt, mal T2 von T plus Ordnung G hoch 4. Also das hier ist eine Definition, aber ihr sollt euch merken oder daran zurückdenken, wenn wir dieses T0 und T2 im Folgenden verwenden, was das halt bedeutet. Also umschreiben in einem Pfadintegral, Berechnung der Reihenentwicklung in G Quadrat mit Störungstheorie. Also das heißt T0 von T und T2 von T werden im Folgenden berechnet. Naja, und also das ist die eine Hälfte, die deutlich aufwendigere Hälfte dieser Rechnung. Die zweite Sache, die wir tun müssen, um halt, wenn wir jetzt diese Korrelationsfunktion berechnet haben, wirklich noch die Verbindung im statischen Potential herzustellen. Das ist eher das, was wir uns hier in der Wiederholung überlegt haben, nämlich dass so eine Korrelationsfunktion halt eine Summe von exponentiellen Termen ist. Also was wir machen, sobald wir diese T's da haben, ist ein Vergleich mit dem asymptotischen Verhalten, und zwar Limes T gegen unendlich Phi von T Phi von 0. Das ist, wie wir es halt hier drüben auch stehen haben, dann Limes T gegen unendlich Summe J Phi J zum Quadrat E hoch minus EJ minus E Omega mal T. Diese Summe kann man wieder einschränken mit den Argumenten, die wir hier schon gemacht haben und auch da unten gegeben haben, auf Zustände mit Q bar bei minus R halbe und Q bei plus R halbe, weil halt gerade unser Testzustand Phi so aufgebaut ist und wir uns überlegt haben, dass alle anderen Zustände, die nicht diese unendlich schweren Quarks auch bei den gleichen Positionen enthalten, weil dann das Matrixelement 0 wäre und dann tragen sie eh nicht bei. Naja gut, und wenn ich jetzt den Limes T gegen unendlich noch ausführe, dann bleibt halt der niedrigste Zustand übrig. Und das war halt gerade das, was wir in Worten uns als Aufgabe gesetzt haben und das statische Potential genannt haben. Also das heißt, was übrig bleibt, ist Alpha mal E hoch minus V Q Q bar von R mal T, wobei dieses Alpha, also wenn es einen interessiert, halt gerade, was muss ich schreiben, Testzustand mal 0 zum Quadrat ist. Aber eigentlich ist dieser Vorfaktor nicht das Entscheidende, also das Entscheidende ist der Exponent, also das heißt, ich würde halt, wenn ich jetzt in Störungstheorie meine Korrelationsfunktion da berechnet habe, den Logarithmus nehmen. Beziehungsweise, also wir waren halt, da es nicht die volle Korrelationsfunktion ist, sondern nur eine Entwicklung in G-Quadrat, wenn wir halt Potenzen in G-Quadrat dann da vergleichen. Also das ist Phi von 0, genau. Einfach die Definition. Und wenn ich jetzt zu diesem Ket des Bra ausrechne, dann muss ich halt also den Zustand einfach umdrehen und die Operatoren muss ich daggern, und daggern heißt, dass ich sie alle verdrehe. Und dann wandert halt das Plus R halbe hier hin, kriegt einen Dagger und das Durchziehen vom Gamma 0, dass ich wieder einen Bar kriege, das macht das Minus da vorne. Also Vergleich mit dem asymptotischen Verhalten, wie wir es hier ausgeschrieben haben, liefert dann die Reihenentwicklung des statischen Potentials. Also auch noch, weil es ein langer Weg ist, um es klar zu machen. Das können wir erst tun eben nach der Berechnung von T0 von T und T2 von T. Also was hier jetzt halt steht, diese zwei Schritte, das ist sozusagen der Plan, der uns vielleicht in der nächsten Stunde oder eineinhalb Stunden jetzt beschäftigen wird. Gut, also jetzt geht es im Prinzip los mit Störungstheorie, um halt T0 und T2 da auszurechnen. Und ja, das Erste, was ich nochmal anschreiben will, das ist der Quarkpropagator, der sich stark vereinfacht, wenn man unendlich schwere Quarks hat. Quarkpropagator. Den habt ihr ja in der Hausaufgabe euch mal genauer angeguckt. Also der Quarkpropagator im Ortsraum von x nach y hatte dann folgende Form. Das war die Fourier-Rücktransformation 1 durch 2 pi hoch 4 Integral d hoch 4 p e hoch minus i p x minus y plus i gamma mu p mu plus m p Quadrat plus m Quadrat, also das war die Impulsraumversion und wie gesagt die normale Fourier-Transformation. Und was man halt häufig tut und was wir auch ja schon öfter gemacht haben, ist jetzt die Nullkomponente des Integrals auszuführen, indem man halt den Residuensatz anwendet. Naja, und also geht es jetzt darum, dass dieses i weg wird und
Nee, es geht um
da vorne.
Genau, richtig, genau da vorne. Das ist das vom Integrationsmaß kommt. Also in diesem Buch Feldquantisierung von Greiner ist eben dieser euklidische Impuls so definiert, dass die Zeitkomponente quasi noch einen Faktor i bekommt.
Also ich meine. Ich meine, diese Aussagen war eigentlich gerade meine Hoffnung oder mein Ziel, euch davon wegzubringen, von solchen irgendwie Regeln, dass man alle P's durch IP's oder was ersetzt. Also wie wir da ganz zu Beginn diese sehr technischen Dinge halt gemacht haben, wo wir als erstes im Minkowski Lab angefangen haben und dann haben wir eine euklidische Zeit definiert auf Ebene der Schrödinger-Gleichung, aber danach nicht irgendeine Ersetzung vorgenommen, P geht über ein IP oder T geht über ein IT, sondern alles von da aus nochmal hergeleitet und dann haben wir das mit diesem Alpha gemacht. Das ist, meine ich, das Bessere eigentlich, also dass man halt nicht irgendwie blind alle P's durch IP's ersetzt, auch wenn es häufig der Fall ist, sondern dass man wirklich überlegt, was muss da stehen. Ich meine, wie du selber sagst, wenn ich ein IP in meine Fourier-Transformation rein definiere, und halt in der Hintransformation dann irgendwie ein Plus-I oder was reinmacht, dann ist natürlich das Ganze auch wieder konsistent. Aber man hier auf dieser Ebene, also wenn ich halt in der euklidischen Theorie, wenn das mein Fourier-Propagator ist und meine Fourier-Transformation halt also komplett ohne Vorfaktor mit einem Plus definiert war, dann muss das hier stehen. Also ich denke nicht, dass ein globaler I-Faktor an den Propagator noch hinkommen darf. Also wenn in der Fourier-Transformation I davor steht, müsste auch da hinten dann der Propagator noch ein zusätzliches I tragen. Also ich denke oder bin eigentlich überzeugt, dass das, was an der Tafel steht, korrekt ist. Das X ist in gewisser Weise als Tau definiert, genau, ja. Also der Grund, warum wir hier halt euklidisch vorgehen können, ist, dass wir nicht nach einer zeitabhängigen Sache fragen. Wir wollen lediglich einen Energiezustand oder einen Energieeigenwert uns ausrechnen und dieser Energieeigenwert, den kann ich halt entweder in der Minkowski- oder in der euklidischen Theorie mir berechnen, da der Hamilton-Operator in beiden Theorien ein und dasselbe ist. Das war das, wo man, glaube ich, das letzte Mal, wo ich in Darwin eine Übung vertreten habe, wo ich mit dem Christian anfänglich nicht einer Meinung war, aber wo er mich dann überzeugt hat. Also das ist das gleiche Argument, dass ich halt nehmen kann, was auch immer für Version ich möchte und das gleiche Ergebnis rauskriege. Und das Euklidische ist halt ein bisschen schöner wegen diesen Polen oder wenn ich an numerische Rechnung und so weiter denke. Auch diese Geschichten, dass die Korrelationsfunktion halt im Limes T gegen unendlich ausstirbt, ist bei der Minkowski-Version nicht der Fall. Da habe ich oszillierende Is. Also deswegen habe ich mich hier ganz bewusst für den euklidischen Formalismus entschieden. Und also ich meine, gut, man kann immer irgendwie Konventionen vielleicht noch wählen, wo nochmal Faktoren drin sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass da Greiner ein falsches Buch oder was geschrieben hat, aber zumindest in, ich würde sagen, der gängigen Konvention, wie man eine euklidische fermionische Wirkung und damit einen Propagator definiert, müsste das, wie es an der Tafel steht, das komplett korrekte Ergebnis sein. Da bin ich mir recht sicher eigentlich, weil mit diesem Zeug arbeiten wir oft.
Ich meine, dass er stehen hat, also dass er diesen I-Faktor vor dem Propagator da stehen hat, sondern dass er eben diesen Impuls so definiert hat mit dem IP0. Und dann hatte ich einen, also ich hatte nämlich bei gerade der letzten Aufgabe auch ein bisschen Schwierigkeiten mit dieser Unterscheidung jetzt aus Euklidisch und Minkowski, also auch mit diesen Gamma-Matrizen, wenn ich die eine euklidische Darstellung bringe und sowas.
Das hat der David mir erzählt, dass ja, hätte ich vielleicht ein bisschen was zu sagen müssen. Also die sind nicht gleich, das ist ein guter Punkt. Also nochmal für alle, die vielleicht nicht in der Übung waren, die Gamma-Matrizen, die muss man minimal modifizieren, die kriegen auch irgendwie Is oder sowas. Und in gewisser Weise, also ich kann und will es jetzt hier nicht ausführen, aber wenn ihr euch erinnert, die Gamma-Matrizen haben wir im letzten Semester konstruiert, indem wir uns ja so grob überlegt haben, was passiert, wenn ich halt Rotationen und Boosts ausführe. Und das entspricht halt der Lorentz-Gruppe im Minkowski-Raum. Wenn ich jetzt in den euklidischen Raum übergehe, dann habe ich keine Boosts mehr, sondern habe ich Rotationen. Dann habe ich eine Zeit und eine Raumrichtung, die sind gleichberechtigt. Ich habe einen 4D-Raum und ich habe halt nicht mehr drei Rotationen, sondern ich habe 6 mögliche Rotationen, weil ich 6 Rotationsachsen habe. Also muss man sich halt überlegen, was passiert, wenn ich halt Gruppentheorie treibe, welche Generatoren und Darstellungen gibt es halt, die auf so Spinor-Objekte wirken, die halt diese 6 möglichen Rotationen erzeugen anstelle von 3 Rotationen und 3 Boosts. Und wenn man das halt ausxt oder was, dann findet man halt gerade die Differenz zwischen diesen Matrizen, die halt nicht groß ist. Also ich weiß es nicht auswendig, aber irgendwo kommen halt ein paar Is oder ein paar Vorzeichen wieder rein. Also das ist in der Tat wichtig, wenn er...
Bei dem Gamma 1, 2, 3 gibt es einen Faktor minus I.
Ich hätte sogar jetzt vermutet, aber ich kann es nicht beschwören, dass also diese Gamma 1, 2, 3, die setzen sich ja so Sigma-Matrizen meistens zusammen, dass das eine ein Plus und das andere ein Minus kriegt, dass das nicht ein globales Vorzeichen ist, kann das, ich weiß es nicht. Also ich meine, wie auch immer, wenn er da was tut, passt auf, dass er nicht Minkowski-Matrizen für euklidische Sachen nimmt und guckt also ins richtige Buch oder leitet es euch her oder testet nochmal, dass halt die richtige... Also was man wahrscheinlich als einfachen Test machen kann und was vermutlich hinreichend ist. Die Gamma-Matrizen, die erfüllen ja dieses Zeug da, Gamma-Mü gleich Eder-Mü, richtig? Das war die zentrale und definierende Eigenschaft für die Gamma-Matrizen. Und in Minkowski ist es plus 1, minus 1, minus 1, minus 1. Und es ist im Euklidischen ist es halt plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Und das heißt also, die Gamma-Matrizen in Minkowski können offensichtlich nicht die richtige Antwort fürs Euklidische sein. Und naja, wenn er halt ein bisschen rumexperimentiert oder eine Rechnung oder Konstruktion macht, um euch die richtigen herzuleiten, wenn er diese Relation testet und die kommt korrekt raus, dann vermute ich, dass er also starke Indizien hat, dass er eine richtige oder vernünftige Wahl von euklidischen Gamma-Matrizen getroffen hat. Aber ja, wahrscheinlich hast du da natürlich recht mit deiner Aussage. Es sieht so aus, als wenn es ausreicht, wenn ich die Gammas einfach mit einem i, also die räumlichen Gammas, durchmultipliziere. Dann würde ich ja gerade von Minkowski auf Euklid kommen. Okay, habe ich mich wahrscheinlich falsch erinnert. Okay, also ich meine, das war bis auf diese Subtilitäten, wo wir jetzt beredet haben, was wir bereits hatten, also einfach ein Quarkpropagator. Und naja, die Nullkomponente vom Integral, die kann ich ausführen. Und wenn ich das mache, dann bleibt halt noch eine räumliche Fourier-Transformation übrig. I hoch minus I P x minus y und dann e hoch minus und jetzt bleibt übrig die Energie x0 minus y0 plus minus Gamma 0 e plus i Gamma j pj plus m dividiert durch 2i. Und das plus minus hat folgende Bedeutung. Also i ist gerade der Wert der Pole, m Quadrat plus p Quadrat und plus minus entspricht einem Plus für x0 minus y0 größer 0 und plus minus entspricht einem Minus für eine Zeitdifferenz kleiner 0. Also wie wir es halt des Öfteren uns überlegt haben, die P0-Komponente müssen halt die Pole ausrechnen und dann einmal einen Residuensatz anwenden, was halt bedeutet, dass er die Pole im Prinzip einsetzt, sowohl hier im Exponenten wie auch da oben. Naja, und das sind halt die Pole und diese Pole haben halt gerade die Bedeutung der Energie, deswegen ist da halt dann dieses E geschrieben. Gut, das ist eigentlich das, wo ich denke, dass wir im bosonischen Fall öfter gemacht haben und ihr hattet auch eine Hausaufgabe, wo euch das mal angucken solltet. Jetzt das Entscheidende für unsere Rechnung ist halt die Vereinfachung von diesem Propagator auf statische Quarks. Das ist ein freie statischer Quark Propagator. Also Limes n gegen unendlich. In diesem Ausdruck da oben liefert folgendes, nämlich Sf von x, y S1 durch 2 Pi hoch 3 D hoch 3 Pi D hoch minus I P x minus y, dann die Energie, wenn ich das m gegen unendlich schicke und die Wurzel ziehe, dann kann ich da m einsetzen, x0 minus y0, und auch da hinten, wenn ich halt die Masse gegen unendlich schicke, dann wird zumindest, ich sage gleich noch was dazu, der räumliche Impuls, wenn der einen endlichen Wert aufweist, wird irrelevant, und dann bleibt von diesem Ausdruck da hinten nur stehen 1 plus minus Gamma 0 halbe übrig. Und da vorne, das sieht noch kompliziert aus, aber das ist halt ein bekanntes Integral, was gerade eine Delta-Funktion x minus y liefert. Also ihr könntet jetzt, und das ist auch berechtigt, unmittelbar Einspruch einlegen und sagen, dass man hier mit zweierlei Maß misst, gegen Null geschrieben, also m gegen unendlich, ist ja irgendwie fein, kann man sagen, aber ich integriere natürlich auch meine Impulse bis ins Unendliche raus. Also habe ich irgendwie zwei konkurrierende Limites. Wenn ich jetzt gerade im Unendlichen beim Impuls bin und mein m gegen unendlich schicke, ich meine, ist das, was ich hier gemacht habe, dann noch zulässig? Ist die Masse immer unendlicher, wie der Impuls unendlich werden kann oder was auch immer? Also ich denke, die Antwort oder Logik auf diese Frage ist, dass man zumindest gedanklich, auch wenn man selten ausschreibt, halt diese Quantenfeldtheorie, also QCD, wie man es hier macht, bis zu einem maximalen, sehr, sehr hohen Impuls integriert und halt davon ausgeht, dass die extrem hohen Impulse keinen Einfluss haben. Also dass bis zu einem gewissen Energiebereich, den wir eh nicht verlassen, diese Theorie fein ist und dieser Impuls-Cut-off Lambda Max, der also beliebig hoch, aber endlich sein soll, die Quarkmasse, die soll wirklich nochmal deutlich größer sein, dazu wird ins Unendliche geschickt. Häufig nennt man solche Theorien, die auch halt bis zu einem gewissen Impuls dann nur gültig sind, effektive Theorien, in der Tat, was da so dahinter steckt. Also wenn ihr das, was ich da sehr oberflächlich an der Tafel skizziere, mal genau nachlesen wollt, da ist das Schlagwort Heavy Quark Effective Theory. Da werden diese Überlegungen genauer ausgearbeitet. Aber ich denke, es ist irgendwie plausibel, und ich meine, solche Dinge werden wir auch gerade in der Renommierung in den nächsten Wochen noch machen, wenn man halt zu extrem hohen oder zu noch höheren Impulsen geht, dass sich dann an der Theorie vielleicht oder hoffentlich nichts mehr verändert. Und wenn man das halt im Kopf behält, dass diese Impulsintegration eigentlich irgendwo weit oben beschränkt ist, aber ich meine, Quarkmasse tatsächlich bis ins Unendliche oder noch viel, viel schwerer wähle, also das heißt, man hat halt eine Hierarchie von Skalen, eine schwere Quarkmasse, dann kommt ein drunterliegender Impuls-Cut-off, dann ist das, was ich hier hingeschrieben habe, vernünftig. Und in so einer Situation, und das steht es noch da, genau diese Aussage, die ich da unten in Worten getroffen habe, die wird jetzt mehr oder weniger bewiesen von dieser Gleichung, denn jetzt überlegt euch, wir haben zwei Zustände, und diese Zustände enthalten schwere Quarks. Die Propagation von dem schweren Quark, wie man hier sieht, geht nur von einem Raumpunkt X zum selben Raumpunkt X. Wenn halt die Ortsargumente sich unterscheiden, dann ist der Propagator unmittelbar Null. Und für den Überlapp zweier Zustände, auch wenn ich in der Zeit auseinanderziehe, heißt es, dass die Null Überlapp haben und dass die damit orthogonal sind. Also eine doch komplexe Rechnung und komplexe Argumentation, um so eine Observable zu kriegen, die systematisch aufzubauen, ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Also mehr oder weniger ist es jetzt so ein Ringschluss. Wir haben uns was plausibel überlegt, haben dann angefangen, Rechnungen zu tun, und jetzt so mittendrin bestätigt sich ja halt das, was wir uns überlegt haben. Wenn also mehr aufs mathematische Fundament Wert legt, hätte er vielleicht eher mit sowas beginnen sollen. Aber ich denke, im Nachhinein ist es auch fein, dass das Ganze halt legitimiert oder motiviert wird.
Kann ich denn rechtfertigen, dass dieser exponentielle Term mit dem m noch überlebt? Also ich meine, wir haben ein negatives Trotz
der Term hier?
Beziehungsweise 0, sorry.
Naja, also ich bin, mein natürlich ist das im Prinzip 0, aber ich bin nicht an der 0 interessiert, sondern am asymptotischen Verhalten halt am, also an der führenden Ordnung von diesem Zeug. Also ich meine, ich kann natürlich noch eine Korrektur zu dem da berechnen, aber diese Korrektur, die ist halt nochmal unendlich stärker unterdrückt. Also auch hier haben wir ja im Prinzip das Gleiche, im Limes t gegen unendlich wird, wenn nicht gerade das Potential 0 ist, wird auch das ja eine exakte 0 sein. Aber nichtsdestotrotz, das ist halt eine 0, die eine gewisse funktionale Abhängigkeit hat, nämlich die exponentiell gegen 0 geht. Und dieses Verhalten, das wird es uns halt erlauben, den Exponenten zu bestimmen. Oder wenn du eher an Numerik denkst, wie zum Beispiel wir das in der Gitter-Eich-Theorie machen, da kann man nicht gegen unendlich gehen, aber halt zu großen Zeiten. Und dann hat man halt ein exponentiell abfallendes Signal. Und wenn das schöne exponentiell ist, also keine Mischung mit einem zweiten Term, also das heißt, alle anderen im Prinzip ausgestorben sind, dann kann ich halt numerisch gerade das hier extrahieren. Und so ist dieses M da im Prinzip auch zu verstehen. In gewisser Weise sieht man fast schon, was die Rolle von diesem Term hier sein wird. Also wir suchen ja das exponentielle Verhalten von unserer Korrelationsfunktion. Und die Korrelationsfunktion hat 4 statische Quarks, also wird es 2 solche Propagatoren geben. Also man hat 2 Faktoren, e hoch minus m mal die Zeitdifferenz da sein. Und das bedeutet, dass das statische Potential halt auf jeden Fall als Beitrag 2-mal die Quarkmasse hat, was ja gerade sinnvoll ist, wenn ich irgendwie die Energie zwischen 2 Quarks mir angucke. Also ich würde sagen, das ist sogar gut, dass dieser Term da ist und deutet an, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Gut, dann, also das war noch die Ergänzung. Naja, der Formen, die wir für unsere Feynman-Regeln brauchen. Jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung der Feynman-Regeln der QCD. Dann können wir uns überlegen, welche Diagramme brauchen wir für T0 und T2. Also im Prinzip, was ihr jetzt aufschreibt, das steht in euren Aufzeichnungen. Also wir machen Lorenz-Eichung mit diesem Parameter Xi gleich 1. Wir haben gewisse Propagatoren, die wir eventuell benötigen. Den Quark-Propagator, der steht da oben. Dann also für die unter Umständen leichten Quarks, dann der statische Fall für diesen Quarkpropagator, den haben wir uns gerade hergeleitet, der ist natürlich viel, viel einfacher. Dann brauchen wir den Gluonpropagator eventuell und unter Umständen auch den Geistpropagator. In Wahrheit führt die führende Ordnung, was wir vorhaben, wenn wir sehen, dass keine Diagramme auftreten, die leichte Quarks enthalten und auch keine Diagramme auftreten, die Geister enthalten. Also eigentlich reichen uns Gluon-Propagator und der statische Propagator. Wenn man zur nächsten Ordnung geht, ist es nicht mehr wahr, dann braucht man irgendwie all diese Dinge. Naja, und das Zweite neben den Propagatoren sind ja die Vertices. Und die können da direkt aus der QCD-Wirkung ablesen. Und naja, da hat es mehrere Möglichkeiten, nochmal zur Erinnerung. Ich habe einen 3-Gluon-Vertex, der ist proportional zu G, dann habe ich einen vier Gluon-Vertex, der ist proportional zu g Quadrat. Dann habe ich einen Gluon Geist-Vertex oder Geist-Geist-Vertex, der ist proportional zu g c, da steht a jeweils dran. Und das Letzte, was ich habe, das ist das, was für uns relevant ist, das ist ein Gluon Quark-Antiquark-Vertex. Oder auch können leichte Quarks genauso natürlich sein, psi, psi bar. Der ist auch proportional zu g. Und auch hier diese Dinge, wie ich es hier hingeschrieben habe, die sind wichtig, aber die wären erst für die Ordnung g hoch 4 wichtig. Also das heißt, wenn er nochmal diese Formeln hersuchen und vielleicht einfügen wollte in eure Aufzeichnungen, dann blättert zurück und schreibt den Gluon-Propagator raus und guckt euch nochmal genau an, was dieser Vertex hier ist. Naja, und den statischen Fall, den habe ich hier oben ja hingeschrieben. Also das sind sozusagen die Formelzutaten, die wir jetzt für die folgende Rechnung benötigen. Und ja, wie man es halt immer macht, dann Raumzeit, Integrale über Vertexpositionen, wenn wir im Ortsraum rechnen werden. Und die Kombinatorik die haben wir ja schon ein bisschen in den Übungen, also für phi hoch 4 beredet, aber für QCD von der Logik ist es nicht anders. Gut, also das ist jetzt eine Zusammensammlung dessen, was wir benötigen. Und jetzt können wir also tatsächlich loslegen. Und ich denke, dieses T0, die triviale Ordnung, die müssten wir heute wahrscheinlich gerade noch schaffen. Und fangen wir an, wie üblich halt, uns zu überlegen, was sind die Feynman-Diagramme, die wir berechnen müssen. Und typischerweise in führender Ordnung gibt es halt nur sehr einfach, oder oft nur ein Diagramm. Und in dem Fall, also wenn die Skizze so aussehen soll, dass das hier die Zeit ist und das hier die Z-Achse, naja, dann haben wir halt irgendwo einen Quark und einen Antiquark bei plus r halbe und bei minus r halbe und die laufen halt durch die Zeit, müssen oder werden an den gleichen Positionen sein, wie wir in unserer Korrelationsfunktion sehen. Und ich meine, was ist das einzige Diagramm ohne irgendwelche Vertices, die halt diese Quark- und Antiquark-Felder, wo halt irgendwie sich ein Propagator anschließen muss, verbindet. Naja, wenn wir halt da oben drauf gucken, also das sind statische Quarks, also muss dieses Quark räumlich konstant bleiben, kann also nur mit irgendeinem Quark, das an der gleichen Position sitzt, verbunden werden. Und da haben wir halt nur eins und hier ist es genauso. Also sozusagen dieses Diagramm, die beiden statischen Quarks laufen halt durch die Zeit, ohne dass irgendwas Nennenswertes passiert. Das ist die führende Ordnung. Also sozusagen statische Quarklinien, sagt man da auch dazu. Und den Beitrag zur Korrelationsfunktion kann man eigentlich relativ schnell angeben. Beitrag zu phi von t, phi von 0. Diesen Beitrag haben wir als t0 von t bezeichnet. Und man, das ist jetzt ein bisschen so eine Gratwanderung. Ich möchte nicht zu viel schreiben, weil es irgendwo langweilig wird, aber genauso wenig zu wenig schreiben, damit er den Faden nicht verliert. Also was ich jetzt in einem gedanklichen Schritt mache, wenn ich das T0 aufschreibe, ist, ich nehme diesen Vakuumerwartungswert und schreibe ihn in Pfadintegral bereits um. Und wenn ich ihn in dem Pfadintegral umschreibe, dann, was halt passiert ist, die Operatoren, die werden zu Grassmann-Zahlen und diese Grassmann-Zahlen, die kann ich dann umordnen und diese Umordnung, die werde ich auch vornehmen. Ich werde eins dieser Quarkfelder auf die andere Seite rüberschieben, also an drei Quarks vorbei. Und deswegen wird jetzt im Folgenden dieses Minus wieder verschwinden und diese Quarks sind ein bisschen umgeordnet. Das mache ich deswegen, weil es ist irgendwie ein bisschen einfacher. Q und Q bar, das wird ja, wenn man es halt ausintegriert, die Grassmann-Zahlen, wird durch einen Propagator ersetzt. Und den Propagator haben wir bereits hingeschrieben. Deswegen bietet sich jetzt folgende, also diese Umordnung an. Also T0 von T. Nein, sorry, ich muss es anders schreiben. Machen wir erst folgendes. Phi von T, Phi von 0. Das kann ich schreiben als die Spur von Gamma 5 Lambda Dagger Q von minus R halbe T Q bar von minus R halbe Komma 0 Gamma 5 Lambda Q von plus R halbe 0 Q bar von plus R halbe Komma T. Diese spitzen Klammern, die sollen jetzt nicht mehr einen Vakuumerwartungswert, sondern einen Pfadintegral Erwartungswert andeuten. Und also dieses Zeug, das kann ich halt schreiben als T0 von T plus Ordnung P Quadrat, wenn ich mich nur für die führende Ordnung interessiere. Und wenn ich mich halt nur für diese führende Ordnung interessiere, dann setze ich jetzt diesen statischen Quark-Propagator. Also vielleicht hätte man da auch noch ein Symbol Groß Q oder was wählen sollen, um das Statische anzudeuten. Das kann ich jetzt da einsetzen, denn im Pfadintegral Erwartungswert bei Grassmann-Zahlen, naja, das haben wir uns ja oft überlegt, dass halt die Grassmann-Zahlen durch die entsprechenden Propagatoren ersetzt werden. Also das heißt, hier kommt jetzt halt rein SFQ von minus R halbe Komma T minus R halbe Komma 0 und hier kommt rein SF von plus R halbe 0 plus R halbe T. Gut, und also wenn ich jetzt halt zweimal diesen Quark-Propagator einsetze und ja, das Ganze ein bisschen vereinfache, dann steht am Ende, ich erkläre gleich dann nochmal warum, D0 Quadrat E hoch minus 2 MT, die Spur von Gamma 5 1 plus Gamma 0 halbe Gamma 5 1 minus Gamma 0 halbe und die Spur von Lambda Dagger Lambda. Also warum wird das so schnell und so einfach? Naja, im Quark-Propagator stehen immer die gleichen räumlichen Argumente, also über die räumliche Delta-Funktion zum Delta von 0, weil ich zwei Propagatoren habe, ein Delta 0 zum Quadrat. Dann x0 minus y0 ist gerade die Zeitseparation, habe ich auch von zwei Propagatoren, also e hoch minus 2mt. Naja, und die Spur, die halt aus der Kontraktion dieser ganzen nicht ausgeschriebenen Farb- und Spin-Indizes kommt, die bezieht sich halt lediglich noch auf die Spin-Sachen. 1 plus minus Gamma 0 halbe kommt von den Propagatoren und Gamma 5 und diese Farbmatrix Lambda, die stehen ohnehin drin. Aber Farb- und Spinraum sind nicht gekoppelt, dazu wird halt eine große Spur zu zwei separaten Spuren. Naja, und das erklärt dieses Ergebnis, wie ich es hier habe. Und das Letzte, was ich noch tun kann, ist das Objekt ausrechnen. Das ist eine Übungsaufgabe oder vielleicht eine zweizeilige Rechnung, die überlasse ich euch. Das ist nichts anderes wie ein Faktor 2. Und naja, damit, also um es korrekt zu machen, wenn ihr da die Korrelationsfunktion schreibt, muss ich Ordnung g Quadrat noch hinschreiben, weil das ist jetzt nur das führende Diagramm, was ich halt betrachtet habe. Aber die Folgerung ist, dass dieses T0 von T damit ein Delta 0 zum Quadrat des e hoch minus 2 mt, ein Faktor 2 und Spur von Lambda Dagger Lambda. Also das hat natürlich wenig Informationen bisher über die Wechselwirkung, aber das ist ein wichtiger Teil. Also wir brauchen dieses T0, um am Ende das korrekte VQQ abzulesen. Oder anders ausgedrückt, wenn er jetzt bereits aufhört, also euch auf die triviale Ordnung in Lambda beschränkt, dann könnt ihr auch ein Potential bestimmen, aber das ist relativ langweilig. Der exponentielle Abfall, den er da kriegt, ist halt gerade zweimal die Quarkmasse, was irgendwie auch sinnvoll ist, wenn er keine Wechselwirkungen hat. Gut, also in der nächsten Stunde werden wir T2 noch berechnen und dann diesen Vergleich, wie wir es hier geplant haben, vornehmen und dann werden wir halt sehen, dass wir tatsächlich eine Aussage über die führende Ordnung der Kraft zwischen zwei Quarks machen können, also ob das attraktiv oder repulsiv oder was auch immer da rauskommt, werden wir dann sehen. Gut, dann bis nächsten Mittwoch, schönes Wochenende.